ungewöhnlich. Da lebt jemand im Himmel in völliger alles genial, in der Gemeinschaft der Dreieinigkeit und alles ist super. Und der kommt zu uns auf die Erde? Ist doch völlig ungewöhnlich. Wem es gut geht, der bleibt da, wo es ihm gut geht. Wem es schlecht geht, der versucht dahin zu kommen, wo es ihm besser geht. Aber dass einer, der alles hat, zu denen geht, wo es nicht immer ganz so schön ist und wo manches grausig schlimm ist, dass der aus dem für uns Unsichtbaren in die sichtbare Schwierigkeit kommt, in die Not dieser Welt, aus dem Himmel auf die Erde, das ist wirklich ungewöhnlich. Ja, wir feiern es jedes Jahr, alle Jahre wieder, heißt ein Weihnachts- oder Adventslied. Aber das ist wirklich was Besonderes. Er kommt zu uns. Und er kommt in die Verwandtschaft. Ich weiß ja nicht, wie es euch jetzt geht. Advents- und Weihnachtszeit ist auch immer Verwandtschaftszeit. Manche, da ist es die große Freude, endlich treffen wir uns wieder. Was für eine Freude, was für ein Geschenk. Bei uns ergab sich das Kirsten ganz ungeplant, dass alle vier Kinder mit allen Schwiegerkindern und mit der einen Enkelin da war, völlig ungeplant und wir haben uns riesig darüber gefreut. Aber es gibt natürlich auch manche Verwandtschaftstreffen, müssen wir da mit? Müssen wir da noch, wenn der Onkel Gerhard oder Karl Friedrich oder was auch immer da seine alte Storys erzählt und wenn da wieder, das ist so langweilig. Vielleicht kennt ihr solche Geschichten. Vielleicht sind für euch Verwandtschaftsbesuche große Freude oder Fremdscham, Hilfe, Hilfe. Wie benehmen die anderen? Jesus, der kommt in unsere Welt. Der kommt zu uns hinein. Und was ich so faszinierend finde, er bleibt nicht als Gott irgendwo so oben drüber und ihr müsst euch zu mir hocharbeiten, sondern er wird ganz Mensch. Fleischwerdung nennt man das theologisch. Inkarnation. Er kommt ganz hinein. Er nimmt eine Verwandtschaft, eine Wahlverwandtschaft an. Und es ist richtig genial. Das Stichwort Welt ist ja bei uns Frommen unterschiedlich. Manche sagen, die schöne Gemeinde und die böse Welt da draußen. Gott formuliert es anders. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott diese Verwandtschaft, die Menschen hier geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er kommt zu uns. Das ist wirklich genial. So, komme ich jetzt hier mit der Technik zurecht oder nicht? Dann schalte ich auf das Praktische um. Ja. Jesus kommt in die Verwandtschaft hinein. Wir haben heute einen sehr interessanten Text. Wirklich interessant. Matthäus 1, Vers 1 bis 17. Manche denken, oh nein, jetzt bin ich heute Morgen extra aufgestanden. Jetzt bin ich extra hierher gekommen. Und jetzt kommt der mit Stammtafel. Es ist doch todlangweilig. Halt, ich behaupte, das ist nicht todlangweilig. Da steckt wirklich einiges drin. Das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus. Jetzt merkt ihr, von Jesus Christus, der ein Sohn Davids, ein Nachkomme Abrahams war. Er wählt Verwandtschaft. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Wer war auch das? Peres von Hezron, Hezron von Ram. Ram war der Vater von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai, Isai war der Vater von David, dem König, David von Salomo, seine Mutter war die Frau von Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia von Jotham, Jotham von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Josia. Josia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Dann kam die Verbannung nach Babylonien. Als aber die Verbannung nach Babylonien vorüber war, wurde Joachim Vater von Shealtiel, Shealtiel von Zerubabel, Zerubabel von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Assur, Assur von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleasar, Eleasar von Matan, Matan von Jakob. Jakob von Josef. Josef war der Mann von Maria. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Und jetzt wird nochmal zusammengefasst. Alle Generationen zusammen sind von Abraham bis David, 14. Von David bis zur Verbannung nach Babylonien, 14. Von der Verbannung nach Babylonien bis zu Christus, 14. Der Stammbaum. Okay, jetzt habt ihr wieder viele Namen, falls neue Kinder geboren werden, kann man da ja auswählen. Ob das dann so ganz so geschickt ist, ist nochmal eine andere Frage, aber es gibt ja auch Zweit- und Drittnamen, die man verwenden kann. Aber was verbirgt sich hinter dieser Stammtafel? Was ist Inhalt drin, außer dass man weiß, wer wie zusammenhängt? Ist es interessant? Ich weiß nicht, ob es unter euch Ahnenforscher gibt, die da so rausfinden wollen, wer wie zusammenhängt, wer der Urgroßvater war und wie das Ganze lief. Als Jugendlicher hat mich es fasziniert, dass eine Tante von mir die väterliche Seite mal nachgeforscht hat und dann bei 1600 irgendwas bei einem Schmied Geisinger, der vom Österreich, vom Ennstal mit 2 N ins Schwabenländle nach Württemberg, in das kleine Mühlhausen am Ennstal mit 1 N kam, damals in dieser Flucht der Salzburger, der Verbannung. Und wie das dann zusammenhängt, das ist schon interessant, das mal zu lesen. Und wenn dann diese Namen Geschichten werden, wenn man was dahinter versteht und etwas mitkriegt, dann ist es hochinteressant. Ja, bei der persönlichen Geschichte ist ja oft so, so als Kind und Jugendlicher und junger Erwachsener interessiert man sich nicht dafür. Da gäbe es die Leute, die man noch fragen könnte. Und wenn man dann 60 Jahre alt ist und sich dafür interessiert, dann gibt es die Leute nicht mehr, die man fragen kann. Also, und die Juden, die haben sich diese Sachen aufgeschrieben. Da war es ganz, ganz wichtig, wie die Verwandtschaftslinie ist, zu welchem der 12 Stämme Israels man gehört. Das waren wichtige Dinge, deshalb wurde da vieles mitnotiert. Geschichte prägt. Was in deiner Familie passiert ist, gehörst du gerne dazu? Trägst du gerne den Namen, den du hast? Vermute, auch in Backnang gibt es diese Frage oder gab es die bei den Älteren. Als ich Kind war, haben meine Großeltern in dem Dorf gewohnt, wo ich jetzt wohne. Und wenn man dann so als Kind durchs Dorf lief, kam die konsequent immer diese Frage, wem Kehrschau du? Also in welches Haus gehörst du? Zu welcher Familie gehörst du? Und wenn man den Namen und das Haus wusste, ach so, dass dann manchmal im Dorf auch ganz andere Namen wie die offiziellen verwendet wurden. Das war noch eine andere Geschichte. Spitznamen und Hausnamen wurden da verwendet. Aber so eine Familie prägt. So ein Name prägt. Ach, du kommst von daher. Oh. Oder in der Schule, wo die Noten ja ganz gerecht vergeben werden. Ach, einer aus der Familie. Und dann geht's hoch oder runter. Wie ist das? Was für Geschichten, nicht nur äußerlich, sondern innerlich sogar Traumata stecken in einer Familie. Kriegskinder, Kriegsenkel. Sehr interessante Bücher einer Journalistin und Psychologin, die sich mit den über Generationen gehenden Traumata beschäftigt hat, was das für Bedeutungen hat. Wenn Kinder im Krieg Schlimmes erlebt haben, wie das dann auch auf ihre Kinder und Enkel übergeht. Matthäus berichtet uns hier einen der beiden Stammbäume, die uns im Neuen Testament überliefert sind. Na, Technik klappt nicht immer ganz so. Und hier ragen ein paar Personen aus dieser großen Aufzählung heraus. Das eine, David. Wie hieß es in diesem allerersten Satz? Das Buch vom Ursprung der Geschichte und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids war. Sohn Davids? Moment, wie viele Generationen waren das? Das war eine ganze Menge zwischen David und Jesus. Und da muss man wissen, dass im hebräischen Denken bin ich nicht nur der Sohn von Otto, meinem Vater, sondern der Sohn von Gottlob und der Sohn und so weiter. Also die ganzen Generationen zurück, das ist immer der Sohn von, man kann es auch übersetzen, der Nachkomme von David. Ein Nachfahre. Wer war David? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Einer, den Gott ausgesucht hat. Aber auch ein Mensch mit Scheitern und Brüchen. Ein großer König. Zu seiner Zeit hatte das Land die größtmögliche Ausdehnung erreicht. Und am Ende seines Lebens, nach vielen Höhen und Tiefen, erfährt er von Nathan eine großartige Verheißung. Er will für Gott ein Haus bauen. Er will den Tempel bauen, dass Gott nicht mehr im Zelt wohnen muss, wenn er selber doch im Palast wohnt. Und Gott lässt ihm durch Nathan ausrichten, nein, du sollst nicht bauen. Das soll erst dein Sohn Salomo machen. Aber ich, Gott, ich, Jahwe, baue dir ein Haus. Und dieses Haus, diese Regentschaft, die soll ewigen Bestand haben. David, das Königtum Israels auf seinem Höhepunkt und es soll ewig Bestand haben. Dann geht's weiter. Moment. Was mir hier die Zählweisen, das ist so, kann man diese 14 Generationen, kann es wirklich abzählen, man muss nur genau reinschauen, dass David hier vorkommt und hier vorkommt, dann geht es jeweils mit 14 auf, sonst geht es nicht genau auf. Was Matthäus hier in dieser Geschichte zeigt, Jesus stellt sich in diese Geschichte hinein. Er stellt sich in die Geschichte des Volkes Israel hinein. Jesus ist der Sohn von David und er ist der Nachfahre dieses Davids. Er stellt sich auch zu diesem kleinen Volk Israel. Und wir können Jesus nicht von Israel trennen. Es gab ja in unserer Geschichte, in der deutschen Geschichte, diesen Versuch, das Alte Testament aus der Bibel rauszuschmeißen und nur noch das Neue Testament zu sehen oder diese Jesus-Geschichten, nur noch das. Aber Jesus, Gott, entscheidet sich, ich gehöre in diese Verwandtschaft hinein. In diese Geschichte, da gehöre ich wirklich dazu. Und Jesus ist der König. Erster Advent, sieh, dein König kommt zu dir. Wir erwarten einen Regenten. Wir erwarten jemand, der für die anderen sorgt. Wir erwarten jemand, der die Königsherrschaft lebt. Mit Jesus kommt der König, der wahre, der ewige König. Und er kommt in unser Leben hinein. Nicht nur damals, vor 2000 Jahren als kleines Kind, sondern er will heute dir begegnen. Er will dein Leben erfüllen. Er will dein König sein. Lass ich das zu? Lass ich mich drauf ein? Oder bleibt es eine alte Geschichte? Es ist immer wieder dieses Spannende. Das, was damals geschah, wie wird es für mich heute real, reell? Wie geschieht das? Jesus stellt sich zu seinem Volk. Jesus stellt sich in die Tradition. Jesus, der König der Juden. Die zweite große Figur, die in dieser Stammtafel vorkommt, ist Abraham. Es wäre hochspannend zusammenzutragen, so im kleineren Runde. Wer ist denn der Abraham? Welche Geschichten sind euch da noch in Erinnerung von diesem Abraham, der auszog, der im Gebiet des heutigen Irak lebte? Davor kennt man keine Geschichte von ihm, dann einen Auftrag von Gott bekommt, eine Verheißung von Gott bekommt und sich dann auf den Weg macht. Lange unterwegs ist, hunderte von Kilometern Richtung Nordwesten, dort in Haran stirbt sein Vater, die Brüder bleiben zurück, auch einer der Brüder stirbt und er zieht noch mit seinem Neffen Lot wieder nach Süden in das verheißene Land Kanaan und dort ist er im Zelt unterwegs und es passieren viele, viele Dinge, aber er hat diese große Verheißung. Du sollst der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden und durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Bei David war es Israel, das Königtum über Israel. Bei Abraham geht es weit hinaus. Über alle Völker, über alle Welt. Zwei Bögen werden gespannt hier in dieser Stammtafel. Der Bogen zum Volk Israel und der Bogen in alle Welt hinaus. Abraham, über ihn ist diese universelle Sicht des Heils schon lange drin. Matthäus betont hier mit Abraham und wie er Abraham hier aufzeigt, die universelle Dimension Leben und Segen für alle durch den Glauben. Abraham ist der, von dem es heißt, gerecht aus Glauben. Nicht durch Leistung, nicht durch Herkunft, sondern durch das Vertrauen in Gott, um an Gott dran zu halten. Und hier universelle Dimension, alle sind eingeladen. Auch das ist ungewöhnlich. Jesus will alle. Jesus will nicht einen exklusiven Kreis. Wie ist das, wenn man so im Hauskreis seit Jahren zusammen ist und zum Geburtstag werden 3/4 eingeladen und du wirst nicht eingeladen? Das ist exklusiv, da fühlst du dich ausgeschlossen. Oder zu irgendeinem besonderen Fest, da sind nur die ganz Reichen und die ganz Wichtigen dabei und du bist nicht dabei. Bei Weihnachten ist es anders. Gott kommt zu dir. Er will zu allen kommen. Egal welche Nation, egal welche Geschichte, er will, dass alle gerettet werden. Dritter Gedanke in diesem Text, 4 Frauen, 4 sehr besondere Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten zu diesen Frauen kennt. Alle 4 sind Ausländerinnen, sind keine Jüdinnen. Alle vier haben sehr spezielle Geschichten. Tamar, also die Bilder sind natürlich keine Originalbilder, die sind uns leider nicht erhalten. Die Geschichte von Tamar kommt selten in der Predigt vor. Sie ist eine Schwiegertochter von Juda, dem einen Sohn von den 12, also von dem, na, Jakob hieß sein Vater. Und Tamar war mit einem seiner Söhne verheiratet und hatte noch kein Kind. Und dann starb der Sohn von Juda. Und zur damaligen Zeit, Rente und so weiter gab es noch nicht und weitere soziale Möglichkeiten, war die Versorgung dieser Frau, wenn sie keine eigenen Kinder hatte, dass der Bruder die Witwe heiraten soll. Und es passiert, der zweite Sohn von Juda hat die Tamar geheiratet, dummerweise ist der zweite Sohn auch gestorben. Jetzt gab es noch einen dritten Sohn von Juda. Und Juda hat sich jetzt überlegt, wenn ich die Tamar mit dem dritten Sohn heiraten lasse, und dann stirbt der auch. Was mache ich dann? Das ist ja ganz schlimm. Er hat nicht gesagt nein, er hat nicht gesagt ja, er hat es einfach auf die lange Bank geschoben. Und Tamar war unversorgt. Tamar lebte in einem anderen Ort wie der Juda. Und sie findet es ungerecht. Aber sie hat keine Möglichkeit, da dagegen aufzutreten. Aber sie weiß, Juda geht immer mal wieder in eine andere Stadt. Und so legt sie ihre Witwenkleidung, es war klar, man hat von weitem gesehen, die ist Witwe, legt sie ab, zieht andere Kleidung an, verhüllt sich und setzt sich an den Platz in dieser Stadt, wo Juda immer wieder hinkommt, wo Prostituierte sitzen. Und Juda, ihr Schwiegervater, kommt und schläft mit ihr. Im Wissen, das ist ja nur eine Prostituierte. Sie lässt sich etwas geben, damit sie nachher die Bezahlung erhält, weil er hatte irgendwie keine Bezahlung direkt dabei. Ein Stab und ein Siegelring. Und sie wird tatsächlich schwanger. Als das sichtbar wird, sagen alle, das geht überhaupt nicht, das ist ja völlig unmöglich. Diese Frau muss gesteinigt werden. Die hat die Ehe gebrochen. Und als es gerade dabei ist, dass sie hingerichtet werden soll, schickt sie einen Boten los zu Juda und sagt, die Frau, die gerade hingerichtet werden soll, die wurde von dem schwanger, der diese Dinge ihr übergeben hat. Den Siegelring und den Stab. Und Juda ist zutiefst entsetzt über sich selber, über die Heuchelei. Und er rettet sie daraus. Und aus dieser Schwangerschaft werden dann die zwei, die auch im Stammbaum stehen, die Zwillinge. Und so eine Geschichte ist im Stammbaum Jesu. Also dieser Stammbaum ist nicht gereinigt. Alles, was, da redet mir nicht so gern drin, drüber, wird rausgeschmissen. Das ist alles drin. Hans-Peter Wolfsberger als Direktor der Liebenzeller Mission sagte einmal, auf Missionsberg gibt es jede Art von Sünde. Auf dem Heiligen Berg? Ja, nein, wir in Backnang, da ist es natürlich anders. Wir sind nur lauter heilige Leute, nur lauter gut, wirklich. Da gibt es also dieses Gedicht mit diesen Mattscheiben, also wenn man da reinschauen könnte, was die Leute denken, dann würden alle laufen, um matte Scheiben zu kaufen, damit man nicht mehr reinschauen kann. Jesus kommt in dieses Chaos, in diese kaputte Welt hinein. Er kommt zu dir und zu mir Und er nimmt diese Leute als seine Verwandtschaft an. Rahab, ganz offiziell als Prostituierte lebte sie in Jericho. Und als dann die Spione kamen, die das ausspionieren sollten, und als sie irgendwie auffielen, dann flohen sie zu ihr und sie hat sie auf dem Dach unter so irgendwie Holzzeugs versteckt, Büschen versteckt und sie dann an dem roten Seil rausgelassen. Und diese Kanaaniterin wurde von einem Juden geheiratet und steckt so in dieser Geschichte, in diesem Stammbaum von Jesus drin. Nicht gereinigt. Alles ist mit drin. Die nächste, Ruth, eine Moabiterin, aus diesem Stamm, der von Lot abstammt, wo ganz komische Geschichten da laufen, die anderen Göttern nachliefen. Und ihre Schwiegereltern, die waren aus Bethlehem, waren Juden. Und dann war es eine Hungersnot und sie sind dann geflohen, waren Migranten, Flüchtlinge über den Jordan rüber nach Moab, lebten dort. Aber dann starben alle Männer dieser Familie und die Schwiegermutter geht wieder zurück, traurig, entsetzt, verzweifelt. Und diese Schwiegertochter Ruth, sie bleibt bei ihr und geht dann mit. Dann kommt es zu dieser sehr speziellen Liebesgeschichte da auf der Tenne, auf dem Platz, wo gedroschen wird zwischen Ruth und Boas. Und sie kommt in die Geschichte mit hinein. Und auch sie ist in diesem Stammbaum erwähnt. Oder Bathseba? Halt, nein. Ich weiß nicht, ob es euch vorher auffiel. Der Name Bathseba steht nicht drin. Es steht immer Frau von Uriah. Und auch diese Geschichte, dieser Ehebruch von David, dieser Mord an Uriah, die Rolle von Bathseba ist nicht ganz so klar dabei. Klar, wenn der König ruft, kann man wenig dagegen machen, aber im weiteren Verlauf der Beziehung zwischen David und Bathseba wird schon klar, dass sie eine sehr, sehr starke Frau ist, die auch ihren Willen durchsetzt. Aber auch sie ist da drin. Und der Salomo mit all seinen Geschichten, diese vier Frauen, sehr ungewöhnlich in so einer Geschichte. Überhaupt im Stammbaum steht normalerweise keine Frau. Und dann noch solche vier. Aber Gott schreibt mit ihnen Geschichte. Gott schreibt auch mit dir Geschichte. Und wenn Jesus kommt, sucht er sich nicht die Perfekten raus. Er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er will uns gewinnen. Und Jesus schreibt auch heute Geschichte. Gott schreibt heute Geschichte. Er wird Mensch, um uns zu retten, um uns zu gewinnen. Er gibt sich hinein in chaotische Zustände. Damals, zu Zeiten seiner Geburt, Juda, besetztes Land von den Römern, ganz große Schwierigkeiten und viel Schuld hat dieses Land und dieses Volk auf sich geladen. Aber er kommt genau da hinein. Gott schreibt auch mit dir Geschichte. Und diese Verwandtschaft, David, Abraham, Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba, die Verwandtschaft des Volkes Israel, die Verwandtschaft in diese Königslinie hinein, die Verwandtschaft Abraham, die universelle, die große Linie und die Verwandtschaft mit den besonderen Persönlichkeiten. Jesus ist sich nicht zu schade. Jesus kommt da mit hinein. Lass ich mich reinrufen in diese Geschichte? Auch wenn ich denke, ah, ich bin nicht gut genug oder wenn die anderen nur wüssten, was ich denke und was ich schon alles gemacht habe oder womit ich mich beschäftigt habe, was, wie gut, dass die es nicht wissen. Jesus weiß es und er will dennoch Beziehung zu dir. Jesus kennt dich und er liebt dich. Und das ist das Geniale. Auch an dieser Geschichte mit diesem Stammbaum. Jesus wählt die Verwandtschaft. Jesus wählt dich. Egal, welche Geschichte dahinter steht, egal, was die anderen über dich und deine Familie und die Erlebnisse in deinem Leben sagen, er will dich. Und er will auf ewig mit dir zusammenleben. Er will dich erlösen, erretten. Lässt du dich darauf ein? Ich möchte beten. Lieber Jesus, ich kann es kaum fassen, dass du auf diese Welt gekommen bist. Dass du uns nicht aussuchst nach den Besten, den Klügsten, den Frömmsten, sondern dass du uns rettest. Dass du jeden Mühseligen zu dir kommen lässt, jeden, der beladen ist mit Schuld, mit Versagen, mit ach, ich verstehe sowieso nichts. Danke, dass du uns einlädst. Danke, dass du bei uns sein willst. Schenk uns den Mut, uns auf dich einzulassen. Und schenk uns das, dass wir deine Liebe wirklich spüren. Dass wir die Kraft haben, uns lieben zu lassen. Und dass wir uns nicht selbst im Wege stehen. Amen.